Und die Motivation ist eigentlich das, was uns oder was mich über das hinausbringt, was einfach Pflicht ist, sondern das, was eben das Quäntchen mehr ist, was einen dann weiterbringt. Und die braucht man. Die brauche ich vor allem dann als Führungspersönlichkeit, wenn ich ein Team versuche, zu guten Leistungen zu bringen, dann komme ich mit Disziplin kaum weiter, sondern die Leute müssen Bock haben auf das, was sie machen. Also ist es für mich persönlich ist das immer wichtig gewesen, Motivation zu erkennen. Aber ich persönlich hatte da eigentlich kein Problem, weil ich immer den Sinn in der Tätigkeit gesehen habe. Und das war nicht primär der Karriereweg, sondern das war einfach wirklich der Sinn in der Tätigkeit. Ja. Also einmal den Patienten zu helfen, das ist sowieso klar, dass der Nutzen selbst evident ist. Aber dann auch die Limitationen der Therapien, die wir jetzt momentan haben, der diagnostischen Möglichkeiten zu sehen und die zu lösen für die Medizin der Zukunft. Also der Sinn in der Tätigkeit, der war für mich immer große Motivation.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Platzwahl. Diesmal wirklich mit einem ganz besonderen Gast zu einem ganz besonderen und sehr persönlichen Thema. Der 11. April ist jedes Jahr Welt-Parkinson-Tag und der April selbst ist Parkinson-Awareness-Month. Warum ich das als Anlass genommen habe, mir genau diesen Gast einzuladen und warum es für mich ein persönliches Thema ist, das erfahrt ihr gleich. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Tobias Seiler, ich bin ein ehemaliger Hochleistungssportler, Berater und Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich berate und coache heute in erster Linie Leistungssportler in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsoptimierung, aber auch Menschen aus der Wirtschaft, die einen für sich wichtigen Veränderungsprozess angestoßen haben. In meinem Podcast werden immer wieder Menschen ihre Geschichte teilen, die Mut machen, inspirieren und Hilfestellung geben soll. Ich will von Ihnen erfahren, ob Sie die Wahl für Ihren Platz im Leben schon getroffen haben oder ob Sie noch auf der Suche sind. Es werden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu Wort kommen und ihre Geschichte mit mir teilen. Außerdem werde ich immer wieder Menschen zu Gast haben, die aus einer Fachrichtung der Persönlichkeitsentwicklung oder der mentalen Gesundheit kommen und ihre fachliche Sicht auf die Dinge einfließen lassen werden. Heute habe ich, wie gesagt, einen ganz besonderen Menschen zu Gast, der zu diversen Themenblöcken etwas zu sagen hat. Es ist Professor Dr. Höglinger. Er ist Direktor der Ludwig-Maximilians-Universitätsklinik und dem Friedrich-Bauer-Institut in München. Er führt darüber hinaus verschiedenste Gremien und Projektgruppen, die sich dem Thema der degenerativen Krankheitsbilder verschrieben haben. Günter Höglinger leitet, forscht und ist Arzt mit absoluter Leidenschaft. Eben diese Leidenschaft, nämlich Menschen zu helfen, Krankheiten, die aktuell nicht heilbar sind, zu erforschen und in absehbarer Zukunft zu heilen, das sind seine intrinsischen Antreiber. Das liest sich nicht nur aus seiner beeindruckenden Vita, das habe ich in unseren diversen Vorgesprächen und vor allem im Podcast-Interview wieder mal gespürt. Einen solchen Menschen zu einem Gespräch einzuladen, wäre besonders genug. Aber in diesem Fall verbindet mich eben halt auch eine persönliche Geschichte mit ihm. Mein Vater ist an einer unheilbaren atypischen Form des Parkinsons erkrankt. Die Krankheit nennt sich PSP. Und auf diesem Gebiet ist Günter Höglinger der absolute Experte. Mein Weg hat mich vor einigen Monaten zu ihm geführt und ich bin sehr dankbar, dass er meiner Einladung in meinem Podcast gefolgt ist. Also eigentlich muss ich sagen, habe ich mich zu ihm eingeladen nach München. Ich war vor Ort und habe mit ihm an seiner Wirkungsstätte ein wirklich tolles Interview geführt. Es geht um seinen eigenen Lebensweg, der gepflastert ist mit bemerkenswerten Stationen auf seinem Weg zu seiner aktuellen Position als Direktor am LMU in München. Ein Lebensweg, der aber auch viele Hürden bereitgehalten hat und der um einiges schwieriger war, als es die Vita im PDF-Dokument glauben lassen könnte. Sein Werdegang ist aber vor allem geprägt durch seine intrinsische Motivation, Menschen zu helfen, Krankheiten zu heilen und durch eine enorme Portion an Disziplin. Und auch darüber haben wir gesprochen. Aber es ging auch um die neurologischen Vorgänge beim Thema Veränderung. Was passiert da eigentlich genau mit uns? Was passiert da im Gehirn? Und was hat das für einen Einfluss auf unser tagtägliches Verhalten? Und wie erwähnt, haben wir uns natürlich auch den degenerativen Krankheiten wie Demenz, Parkinson und eben PSP gewidmet. Welche Form gibt es davon? Wo stehen wir eigentlich im Bereich der Erforschung dieser Krankheiten? Und vor allem, wann können wir diese unheilbaren Krankheiten endlich heilen? Es ging um unterschiedlichste Themenbereiche und wir hätten sicherlich 2 Stunden reden können. Ich habe es am Ende natürlich etwas gerafft und ich finde, es ist ein extrem spannendes und faktenorientiertes Interview geworden. Und nochmal, ich bin sehr dankbar, dass Günter Höglinger den Weg in meinem Podcast gefunden hat und freue mich, wenn ihr in die Folge reinhört. Also viel Spaß. So, und wie immer an dieser Stelle freue ich mich, wenn du mich und meinen Podcast unterstützt, den Podcast abonnierst, die Glocke aktivierst und mir auf Instagram und LinkedIn folgst. So, jetzt viel Spaß in der aktuellen Folge. Lieber Günther, schön, dass das geklappt hat und du meiner Einladung gefolgt bist. Ich hoffe, es geht dir gut.
Es geht mir sehr gut und ich freue mich, hier zu sein.
Sehr schön. Letztendlich bin ich ja quasi deiner Einladung gefolgt, beziehungsweise habe ich mich so ein bisschen selber eingeladen. Denn das ist auch für mich ein neues Setup. Wir sind quasi hier im LMU in München. Wir haben einiges vor. Ich will natürlich deinen Lebensweg auch so ein bisschen porträtieren, skizzieren. Ich will mit dir über das Thema Veränderung sprechen, diesmal aus einer anderen Perspektive, also wirklich, was passiert eigentlich bei uns im Körper. Aber natürlich, und das hat den persönlichen Hintergrund, da komme ich später drauf, möchte ich natürlich auch über das Thema Parkinson im Speziellen sprechen. Gründe, warum, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber wir haben vereinbart, dass auch wir beiden mit der ersten Kategorie reinstarten, mit den schnellen 10. Du hast schon gesagt, dass du aufmerksamer Hörer meines Podcasts bist, da freue ich mich sehr. Das heißt, du kennst die Kategorie und du weißt, dass es hier keine falschen Antworten gibt. Ich fange einfach mal an. Bist du bereit?
Gerne.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Juli oder Dezember?
Beides super, Juli noch besser.
Okay. Berge oder Strand?
Beides super, Strand besser.
Semmel oder Brötchen?
Brötchen.
Arbeiten am Patienten oder am Schreibtisch?
Am Patienten, immer.
Motivation oder Disziplin?
Motivation.
Okay. München oder Marburg?
Beides zu seiner Zeit, aktuell München.
Klinikdirektor oder Oberarzt?
Direktor.
Eigene Praxis oder Klinikum?
Wir brauchen die eigenen Praxen, aber für mich ist die Klinik die bessere Wahl.
Okay. Letzte Frage. Für immer Arzt oder doch nochmal irgendwann verändern?
Verändern ist immer möglich. Momentan ist es der beste Job, den ich je hatte und ich sehe keine Notwendigkeit zu verändern, aber ich bin immer offen für Neues.
Sehr schön. Naja, ich habe ja auch viel über dich gelesen. Du hast mir deine Vita zugeschickt und ich glaube, es wäre in deinem Fall wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, schwer möglich, aber ich glaube auch sehr schade, wenn du dich nochmal verändern würdest. Aber da wollen wir so ein bisschen drauf eingehen, weil ich natürlich auch so ein bisschen skizzieren will, ja, wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst? Wie ist so ein bisschen dein Werdegang?
Ich fange einfach mal an, so ein bisschen zu erzählen. Ja. Ich habe zunächst mal Physik studiert tatsächlich, weil ich es total spannend fand und habe dann gedacht, naja, den ganzen Tag immer im Labor zu stehen, ist vielleicht doch nicht so spannend, lieber doch was mit Menschen. Habe dann also Medizin gemacht und fand es im Studium extrem spannend, Hirn zu verstehen, Nerven zu verstehen, was steuert uns, wie können wir das beeinflussen und so weiter, die Krankheiten zu verstehen. Habe ich also relativ schnell entschlossen, da eine Doktorarbeit zu machen. Bin dann meinem Doktorvater folgend nach Marburg gegangen, wo ich auch tatsächlich meine Facharztausbildung fertig gemacht hatte, dann den Oberarzt gemacht hatte mit ein paar Etappen, vorher Doktorarbeit in der Schweiz und dann Paris Postdoc. Und dann erster Lehrstuhl in München hier, so eine Forschungsprofessur in der Medizin, Neurowissenschaft, Krankheiten verstehen, Parkinson verstehen und dann der erste Ruf auf eine Klinikdirektorenstelle in Hannover, einer der größten Kliniken in Deutschland, war spannend, lehrreich. Und dann gab es die Gelegenheit, hier nach München zu wechseln, eine der Top 3 Universitäten in Deutschland und das habe ich natürlich gerne angenommen.
Mhm. Jetzt haben wir im Studium quasi gestartet, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen würden, war auch da schon immer klar, also du hast zwar mit Physik angefangen im Studium, aber trotzdem als Jugendlicher, war dir schon immer klar, dass du in diesem Bereich möchtest oder wann hat sich das so entwickelt?
In der ersten Klasse wollte ich Maurer werden, fand ich total spannend, haben meine Eltern gerade ein Haus gebaut. Im Studium habe ich dann tatsächlich eigentlich kapiert, dass die Neurowissenschaften und die Neurologie total spannend sind und ich fand das Berufsbild des Professors eindrucksvoll, einfach die großen Lehrenden vorne, die im Hörsaal standen und mit großer Leidenschaft von ihrer Arbeit berichteten und gerade eben diesen Spagat machten, einerseits Patienten behandeln und aber dann eben die ungelösten Fragen der Zukunft, die Medizin der Zukunft gleichzeitig entwickeln, fand ich total faszinierend und haben mir gedacht, werden wir mal versuchen.
Mhm. Und du hast gesagt, das hat dich schon immer fasziniert. Was würdest du sagen, wer dich da am meisten geprägt hat?
In der Neurowissenschaft fand ich tatsächlich meinen damaligen Doktorvater faszinierend. Der hat mich dann auch in Marburg als Klinikdirektor letztendlich in der Ausbildung bis wissenschaftliche und ärztliche Ausbildung bis zum Facharzt und Oberarzt auch begleitet. Der hatte immer ihre Ideen und war immer offen für komplett Neues, Innovatives, also out of the box, immer raus aus der Komfortzone, immer dorthin gehen, wo die Opportunities sind. Es war immer ein bisschen anstrengend mit ihm, weil er immer wilde neue Ideen hatte und es war immer Neuland und auch geografisch. Ich habe hier meine Doktorarbeit in München angefangen. Aha. Dann ging er zeitgleich nach Marburg und hat gesagt, geh du mal nach Bern in die Schweiz, da ist gut. Dann bin ich ihm nach Marburg gefolgt. Dann hat er gesagt, ja, jetzt bist du ein Jahr hier, das ist schon viel zu lang, geh mal nach Paris. Und dann kam ich zurück und irgendwann hat er gesagt, jetzt gehe ich dann bald in Rente. Es wäre gut, wenn du dir was Neues suchst, geh du mal wieder weg nach München. Also immer raus aus der Komfortzone, immer geguckt, wo die neuen Möglichkeiten sind. Und das hat mir schon gezeigt, dass man tatsächlich unkonventionelle Wege gehen kann. Ja, das war immer ein bisschen unangenehm natürlich, ne? Aber ich meine, man lernt dabei, dass es möglich ist, Terra Incognita zu betreten, sich dort wieder zurechtzufinden und auf diese Weise halt einfach auch sich selbst und die Medizin weiterzuentwickeln. Also ich glaube, der hat mich tatsächlich sehr geprägt in seiner innovativen Denkfähigkeit und eben auch vor allem immer in dem Prinzip, Neues aktiv zu suchen und die Herausforderungen nicht zu scheuen.
Mhm. Also gerade auch, wenn wir die Brücke schlagen zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung, darum geht es ja grundsätzlich halt auch. Und du hattest mir gesagt, dass das, dass du alles, was ich halt auch so, oder was aus dem Sport kommt, dass du es sehr, sehr spannend findest. Würdest du sagen, das hat dich halt auch getragen, immer dieses dahingehen, was ich eigentlich noch nicht kann, also wirklich seine Komfortzone verlassen. Hast du das Gefühl, dass sich das halt auch extrem getragen hat durch deine Karriere?
Ja, das ist so ein bisschen ambivalent. Einerseits habe ich in mir schon den Drang, immer das zu suchen, was ich nicht kenne, das Abenteuer, so ein bisschen experimentieren und Neues zu suchen, sowohl sportlich als auch eben im beruflichen Kontext. Andererseits ist das Unbekannte natürlich auch immer mit einer gewissen Sorge, Furcht und Scheu letztendlich, weil man sich in einem neuen Gegebenheit eben erstmal zurechtfinden muss. Mhm. Aber bei mir persönlich, das ist ja jeder Mensch anders, hat auf jeden Fall immer die Neugierde überwogen und hat mir dann auch im Laufe der Jahre gezeigt, dass man die Antennen hat und die letztendlich auch die den Orientierungssinn und die Möglichkeiten, sich in Neuland zu orientieren, sich dort wieder festen Boden unter den Füßen zu suchen, zu gucken, was geht nicht. Und im Grunde war ich in den meisten Territorien, wo ich mich dann halt neu bewegt habe, auch Autodidakt, weil wir lernen ja weder, wie man ordentlich Forschung macht im Studium, sondern noch lernen wir, wie man eine Klinik leitet, noch lernen wir irgendwas zur Personalführung. Also das waren schon immer wieder Punkte, wo man einfach komplett neu starten musste, wo man sich dann auch Hilfe holen musste von Leuten, die das können. Ja. Aber im Grunde war am Anfang die Scheu größer, mittlerweile ist die Scheu kleiner geworden, weil man sich mehr auf sich selbst und seine Kapazitäten auch verlässt, weil man weiß, okay, ich habe diese Antennen, ich habe die Radare, ich habe diese Problemlösungsstrategien und dann gewinnt irgendwann mal die Sicherheit überhand. Und also ich bin immer gerne in neuem Territorium. Mhm. Wenn es zu gewöhnt wird, dann wird es schnell ein bisschen langweilig.
Hast du dich da irgendwann einfach auf dich selber verlassen und bist letztendlich auch dadurch selber gewachsen und innerlich stärker geworden? Oder hattest du halt auch da Hilfe, sei es irgendwelche Coaching-Techniken oder sonstige, oder war es tatsächlich, dass du dich immer peu à peu weiter aus der Komfortzone in jedem Bereich rausgetraut hast und hast so über die Jahre gemerkt, dass du wächst?
Ich meine, ich hatte schon den Push, das muss ich sagen, von extern auch ein bisschen. Erstens der innere Antrieb, immer wieder was Neues zu suchen. Ich meine, ich hatte eine super behütete Kindheit im Bayerischen Wald, war alles total komfortabel, total nett. Und da hätte man bleiben können, Landarzt machen können und so weiter, war auch ganz nett. Aber der Drang, die Welt kennenzulernen und zu sehen, was so möglich ist, das war mir immer wichtig. Und ich habe gerade überlegt in Vorbereitung zu diesem Gespräch, warum eigentlich. Aber ich hatte schon ziemlich früh auch letztendlich die Motivation, dass ich auf meinem Grabstein nicht stehen haben möchte, hat halt auch gelebt, sondern dass man irgendwas verändert. Aha. Ja, dass man irgendwie die Menschheit voranbringt, dass man bleibende Spuren hinterlässt, im positiven Sinne. Das war mir eine relativ große Motivation schon, als ich ziemlich klein war, als ich in der Schule war. Und deswegen war da dieser Antrieb auf jeden Fall gegeben. Und dann in Kombination, wie gesagt, mit meinem Doktorvater, der mich immer rausgepusht hat, auch wenn es eigentlich schon gerade recht gemütlich war, immer wieder gesagt hat, jetzt mach mal wieder was Neues. Und die große Strecke ist ja letztendlich eine Strecke aus verschiedenen Schritten. Ne? Und den ganz großen Schritt von Karrierebeginn bis zum Stadium, wo ich jetzt bin, geht man ja nicht an einem Tag, sondern das sind ja aufeinander aufbauende Stufen. Das heißt, in jeder Stufe lernt man letztendlich wieder was Neues. Und erstmal so ein bisschen zu forschen, dann die Patienten zu betreuen, dann eine Klinik zu leiten und so weiter. Also das baut ja auch aufeinander auf. Insofern ist das tatsächlich schon ein schöner Weg und macht Spaß. Und dementsprechend nochmal zur Frage von Anfang, was der Weg noch vor uns hat, das werden wir sehen. Momentan finde ich es extrem cool, die Gelegenheiten und die Möglichkeiten, die ich jetzt hier habe, neu zu gestalten, das Team neu zu sortieren, neue Forschungsimpulse zu setzen. Das macht momentan Spaß und wir gucken, wo uns der Weg noch hinführt.
Deine Karriere liest sich wie wie geplant. Also das ist man sieht jetzt mittlerweile immer mal auch so Veränderungen und teilweise sehr einschneidende Veränderungen in der Vita von verschiedenen Menschen. Und ich glaube, meine wäre das halt auch. Deine liest sich wirklich, als würde jeder Schritt aufeinander aufbauen und als wär's geplant. Gab es trotzdem in deiner Karriere mal so wirkliche Einschnitte? Einmal vielleicht halt auch wirklich, dass du plötzlich was ganz anderes gemacht hast. Vielleicht ist da diese Zäsur, Physikstudium und dann Medizin, weiß nicht, ob es das ist. Oder war für dich schon immer klar, ich gehe jetzt einen bestimmten Weg. Und, sorry, wenn ich das noch anschließe, hast du irgendwann mal so ein bisschen Zweifel gehabt, gestruggelt?
Ja, ständig. Ich meine, geplant klingt retrospektiv so, ja. Das ist immer so, wenn man die Vita von Leuten liest, die halt irgendwo hinkommen an eine gute Stelle, dann liest sich das alles immer so, als wäre das wie aus dem Drehbuch gewesen. Das war es natürlich nicht, ne? Also ich meine, wenn ich habe so ein paar Ordner auf dem Computer, Anträge auf Drittmittelförderung, die genehmigt sind, und Anträge, die abgelehnt sind. Also die Abgelehnten sind deutlich größer als diejenigen, die genehmigt wurden. Insofern Scheitern gehört auf jeden Fall zum Weg. Und das war mir eigentlich auch auf dem Weg immer komplett bewusst. Ich habe nie die große Strecke geplant. Ich habe sie immer vor Augen gehabt. Aber mir war immer bewusst, das habe ich vom Fahrradfahren gelernt, dass man immer eine Etappe macht und dann die nächste Etappe. Ne? Mhm. Wenn man immer nur das große Ziel vor Augen hat, dann ist immer die kleine Strecke, die man am Tag vorankommt, die wirkt mickrig und dann verliert man schnell die Motivation. Aber wenn man immer nur die nächste Serpentine vor Augen hat, dann schafft man das und dann schafft man die nächste und irgendwann kommt man auch ans Ziel. Ne? Mhm. Aber dass man dieses große Ziel nicht erreicht, das war auf jeden Fall auch immer eingepreist, weil ich meine, wie gesagt, wir haben in Deutschland 20.000 Studenten, die jedes Jahr Medizinstudium fertig machen und es gibt 38 Unikliniken in Deutschland. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Stelle kriegt, ist einfach statistisch relativ gering. Dementsprechend, wenn ich auf den Berg gehe, dann weiß ich komme auf den Gipfel an. Wenn ich eine Karriere plane, weiß ich es nicht. Ja. Und die Möglichkeit, dass man bestimmte Schritte dann nicht gehen kann, die ist eigentlich ganz rational immer eingepreist gewesen. Ja. Dass das am Ende dann klappt, da gehört auch eine ordentliche Portion Glück dazu. Und mir war eigentlich in jedem dieser Schritte, die wir so ein bisschen skizziert haben, war mir auch klar, ich gucke mir den nächsten Schritt an. Habe die verschiedenen Schritte immer klar vor Augen definiert gehabt, also Serpentine für Serpentine, und hatte auch immer so kleine Optionen eingepreist, wenn es klappt, das nächste Ziel zu erreichen, dann geht's weiter in diese Richtung und wenn nicht, dann machen wir dort einen Exit und dann gibt's auch was. Und das war aber auch immer ganz klar, dass das keine Katastrophe ist, wenn man irgendwo dann nicht weiterkommt. Wie gesagt, rein statistisch ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man so eine Stelle kriegt, aber die Möglichkeit, dass man wo alternativ abbiegt, das war immer auch eine komplett rationale Option. Ne? Als ich von meinem Postdoc aus Paris kam, hatte ich erstmal so einen kleinen Durchhänger und wollte erst Landarzt wieder mal werden, weil ich mir das als romantische Tätigkeit vorgestellt hatte. Dann kam wieder besagter Doktorvater zurück und hat mich auf den Weg zurückgeführt. Also diese Punkte, wo man Durchhänger hat, die gab es natürlich immer. Ja. Also das gehört zum Leben dazu, das ist klipp und klar.
Finde ich sehr gut, dass du sagst, weil nochmal, wenn man sich deine Karriere anschaut, dann sieht das natürlich aus wenn man so sagen kann, wie gezeichnet, wie gemalt. Und ich glaube, es ist halt extrem wichtig, auch von Menschen wie dir ein Zeichen zu bekommen, dass es erstmal dazu gehört zu strugglen und zu scheitern. Und gerade dann, wenn man jetzt sicherlich an einem Punkt angekommen ist, in deinem Fall, wo man sagen kann, ich glaube, ich habe sehr viel erreicht im Vergleich dazu, wo ich eigentlich auch hin wollte. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Da gehen wir gleich auch nochmal stärker drauf ein. Ich will nochmal ganz kurz zu den schnellen Zehen hüpfen, weil du gesagt hast, wenn vielleicht auch nur, weil ich, also klar, du musst dich für was entscheiden. Du hast dich bei Motivation und Disziplin, hast du dich für Motivation entschieden. Klar ist aber auch, und das klang ja gerade auch durch, es braucht auch absolut die Disziplin, diesen Weg irgendwie durchzuziehen. Hast du eine sehr starke intrinsische Motivation und was hält dich dann quasi über diesen Weg oder über diesen langen Weg? Was hat dich immer quasi am Laufen gehalten? Weil Motivation ist in meiner Sicht auch ganz häufig eben, ich vergleiche es immer ganz häufig mit so eine mit einem Streichholz, mit einer Flamme, die durch ein Streichholz entflammt wird. Das ist super, aber die ist halt auch schnell wieder weg. Das heißt, für mich gehört natürlich zu Motivation auch noch viel mehr, weil wenn du dich nur auf die Motivation verlässt, dann gerätst du natürlich auch ganz schnell in ich sage jetzt mal Krisen, wenn die Motivation halt weg ist.
Ja, das stimmt. Ich meine, Disziplin ist für mich tatsächlich eine essentielle Voraussetzung, ohne die klappt es eh nicht. Deswegen ist es selbstverständlich, ich habe es deswegen nicht priorisiert, weil die Disziplin, die führt mich dazu, dass ich jeden Tag halt meine E-Mails wegmache, stundenlang und so weiter. Also ohne das ist eine Selbstverständlichkeit. Und die Motivation ist eigentlich das, was uns oder was mich über das hinausbringt, was einfach Pflicht ist, sondern das, was eben das Quäntchen mehr ist, was einen dann weiterbringt. Und die braucht man. Die brauche ich vor allem dann als Führungspersönlichkeit, wenn ich ein Team versuche, zu guten Leistungen zu bringen, dann komme ich mit Disziplin kaum weiter, sondern die Leute müssen Bock haben auf das, was sie machen. Also ist es für mich persönlich ist das immer wichtig gewesen, Motivation zu erkennen. Aber ich persönlich hatte da eigentlich kein Problem, weil ich immer den Sinn in der Tätigkeit gesehen habe. Und das war nicht primär der Karriereweg, sondern das war einfach wirklich der Sinn in der Tätigkeit. Ja. Also einmal den Patienten zu helfen, das ist sowieso klar, dass der Nutzen selbst evident ist. Aber dann auch die Limitationen der Therapien, die wir jetzt momentan haben, der diagnostischen Möglichkeiten zu sehen und die zu lösen für die Medizin der Zukunft. Also der Sinn in der Tätigkeit, der war für mich immer große Motivation. Und gerade als Leiter eines Teams, ich meine, wir haben 300 Mitarbeiter hier in der Neurologie, da geht das eigentlich nicht ohne Motivation. Also wenn jemand nur Dienst nach Vorschrift macht, das ist Disziplin, dann kommen wir nicht weiter. Ne? Ja. Dann sind wir nicht auf dem Niveau, wo wir letztendlich vorankommen.
Wir versuchen mal so eine Brücke zu schlagen zum Bereich Veränderung und ich will so ein bisschen einsteigen mit, also es gibt ja eben Menschen, die eben nicht so stark motiviert sind, die auch wenn wir vielleicht beim Thema Sport sind, egal ob es Leistungssport ist oder vielleicht Breitensport, da ja auch häufig vom inneren Schweinehund gesprochen wird, der ihn halt eben halt auch zurückhält. Gibt's den und hast du den irgendwie halt auch mal gespürt?
Ja, ich glaube, die Menschen sind im Wesentlichen schon. Jeder ist anders. Ja. Also die Menschen vergessen wir gleich wieder am besten. Ja, also jeder ist anders. Und aber viele haben tatsächlich so einen inneren Schweinehund, den kenne ich natürlich auch. Ja, also mal mehr, mal weniger. Und es hilft aber nichts. Wenn wir vorankommen wollen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir Strategien entwickeln, wie wir den überwinden. Für mich ist die Motivation halt immer das nächste Ziel. Jeder hat auch unterschiedliche Möglichkeiten, glaube ich, Motivation zu entwickeln. Manche haben einfach Bock und sind intrinsisch motiviert. Andere brauchen immer irgendeinen Anreiz von außen, um zu sagen, okay, wenn ich das, also Incentive, wenn ich das erreiche, dann kriege ich was dafür. Manche sind eher negativ motiviert, die haben irgendwie keinen Bock, irgendein Problem zu haben und wollen das Problem beseitigen. Andere sehen eher das Positive und sagen, wenn ich das erreiche, dann habe ich was erzielt und das gibt mir Befriedigung. Also Motivation ist nicht Motivation. Es gibt unterschiedliche Formen von Motivation. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst auch dann, wenn man ein Team leitet, dass man die einzelnen Charaktere und Persönlichkeiten findet und rauskriegt, wie kann man die Leute tatsächlich motivieren, das Beste aus sich zu machen.
Voll spannend, dass du sagst, weil also kann man sagen, wie viele Leute du wirklich direkt quasi um dich hast? Du hast eben von 300 Leuten gesprochen. Ich würde jetzt tippen, dass du keine Meetings veranstaltest, wo alle 300 immer da sind, sondern wahrscheinlich hast du eine Art Direct Reports und das größere Team ist 300 oder bist du wirklich so eng an allen 300 Menschen
dran? Ja, das geht nicht. Wir haben schon eine gewisse Hierarchie da drin. Ne? Wir haben eine Direktionsleitungsebene natürlich. Das ist mein Stellvertreter und das ist Direktionsassistent, Kerngruppe, mit denen wir halt die wegweisenden Entscheidungen ja, Treffen ausführen. Und dann haben wir ein Team von ungefähr 20 Oberärztinnen und Oberärzten. Das sind diejenigen, die halt Wissenschaft machen und die Patientenbetreuung koordinieren, von denen jeder einen kleinen eigenen Bereich supervidieren. Mhm. Und dann haben wir ungefähr 60 Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, Pflegepersonal, Wissenschaftler und so weiter. Ich meine, man muss das strukturieren. Ne? Man kann nicht mit 300 Leuten gleichzeitig im Gespräch sein. Aber auf der Weihnachtsfeier hatten wir 300 Leute.
Aber das ist doch sehr schön. Ja. Ich will tatsächlich jetzt die Brücke schlagen zum Bereich Veränderung. Weil wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung sprechen, du hast eben davon gesprochen, dass du regelmäßig deine Komfortzone verlassen hast. Bei dir habe ich natürlich den Eindruck, dass dir die Adaption im neuen Bereich relativ leicht gefallen ist. So klingt es zumindestens. Aber wenn wir uns mal das Thema Veränderung nehmen und wirklich mal schauen, was passiert da eigentlich und warum fällt es Leuten leichter und warum fällt es Leuten eben nicht so leicht, Veränderungen anzunehmen. Und da sind wir beim, weiß ich nicht, 3 Kilo abnehmen, also seine Gewohnheiten da zu verändern, bis hin zu, weiß ich nicht, umzuziehen, ein Leben neu aufzubauen, in einem neuen Land, in einer neuen Stadt. Was passiert da mit uns?
Die Frage, was passiert, wenn wir uns verändern?
Genau, also was passiert, wenn wir es mal so sehr plastisch sehen, was passiert im Gehirn, wenn wir Veränderungen anstoßen oder wenn uns Veränderungen trifft vielleicht halt auch?
Also es gibt ja verschiedene Formen von Veränderungen. Ne? Das Einfachste ist, irgendwas zu lernen, eine Tätigkeit zu lernen, irgendwie eine neue Aufgabe zu lernen. Das funktioniert im Gehirn mit diesen Synapsen, mit diesen Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Ne? Die können das ist wie ein biologischer Computer, wo die Mikrochips eben aus Nervenzellen bestehen. Da haben wir einige Milliarden im Kopf drin und die sprechen miteinander über diese Verbindungen. Die können sich intensivieren, desintensivieren und so weiter. Das ist so die einfachste Form der Veränderung, der Anpassung. Und das machen wir so im normalen Alltag, in der Schule, wenn wir lernen, im Berufsleben, wenn wir lernen oder auch, wenn wir in ein neues soziales Umfeld gehen. Das ist, glaube ich, eine relativ einfache. Das Hirn ist super plastisch. Also wenn wir einen Schlaganfall haben und da geht irgendwas kaputt, dann können benachbarte Regionen Teile der Funktion wieder übernehmen. Und das ist so ein bisschen altersabhängig. Bei jungen Menschen klappt das super. Ich hatte jetzt kürzlich eine Patientin, die hat im Kindesalter mal irgendein Problem mit der einen Hirnhälfte. Die eine Hirnhälfte versorgt den anderen Körper, also steuert die Bewegungen der anderen Gegenseite, nimmt die Sehwahrnehmungen und die Gefühle von der anderen Seite wahr. Und die hat tatsächlich ihr linkes Gehirn verloren und konnte aber irgendwie alles. Also da hat die rechte Hirnhälfte komplett alles übernommen. Wenn das bei einem älteren Patienten passieren würde, hätten wir nicht mehr das, was wir so Plastizität nennen, also Anpassungsfähigkeit. Das ist aber jetzt eher die Ebene der Fähigkeiten, ja, der körperlichen, intellektuellen Fähigkeiten. Was du angesprochen hattest, das waren eher so soziale Veränderungen. Mhm. Umziehen, beruflicher, neuer Kontext. Ich glaube, da treiben uns weniger diese kognitiven, intellektuellen Fähigkeiten, die so im Großhirn angesiedelt sind, sondern da, glaube ich, sind wir eher von den alten Hirnstrukturen bestimmt. Das sind so die Strukturen alt, sage ich deswegen, weil die auch in niedereren Tieren ja schon angelegt sind, also in der Entwicklungsgeschichte schon angelegt sind. Das sind so Regionen wie die Amygdala, Basalganglien. Amygdala, das ist so unser Emotionszentrum. Da wird die Angst zum Beispiel, also alle Empfindungen, die werden da drinnen programmiert, die entstehen dort. Wir Menschen haben so das am stärksten ausgeprägteste Großhirn, mit dem wir denken, rechnen, sprechen, kommunizieren. Und wir haben aber trotzdem noch diese alten Strukturen, die vor allem niederentwickeltere Tiere primär leiten, wo wir vor allem diese Emotionen entwickeln. Die Amygdala ist so ein Ding beispielsweise. Angst, glaube ich, ist ein großer Faktor, der unser Verhalten im Negativen beeinflusst. Ja, wir haben vorher schon über positive Motivation, Anreize, Innovationsfähigkeit, Willen zur Veränderung gesprochen. Das sind andere Triebe sozusagen, aber die Angst ist, glaube ich, so der größte Hemmschuh. Vor allem die Angst vor Frustration, und Angst kann man auch lernen. Ne? Wenn man mal Frustration hatte, dann will man diese Situationen vermeiden. Mhm. Ich glaube, dass Frustration entsteht in einem anderen Gebiet vom Gehirn. Das ist da unten das Dopaminsystem, was auch beim Parkinson wieder relevant wird. Das sogenannte mesolimbische Dopaminsystem, das ist unser Belohnungszentrum. Mhm. Also wenn wir irgendwas Cooles machen, Sport machen, Marathon laufen, Kokain rauchen oder ähnliche Sachen, will ich jetzt nicht Werbung dafür machen, aber diese Drogen, die wirken auch alle über das Dopaminsystem, dann empfindet unser Gehirn Belohnung. Und das ist meistens dann Vergleich zwischen dem, was wir erwarten, was unser Gehirn erwartet, mit dem, was tatsächlich eintritt. Wenn das gut ist, dann ist das Gehirn zufrieden, wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn es besser ist, als wir es erwarten, wir sind als Erster im Ziel, dann kriegen wir Euphorie, dann schüttet das ordentlich was aus. Und wenn wir als Letzter reintudeln ins Ziel, dann kriegen wir zu wenig Dopamin ab, dann entsteht Frustration. Und diese Frustration kann sich dann wieder verstärken, wenn wir es lernen und wenn wir es nochmal lernen und wenn wir dann Angst kriegen vor der Frustration, das ist dann die Amygdala da vorne, dann beeinflusst sowas unser Verhalten negativ. Und das sind so Punkte, die wir, glaube ich, auch lernen können als Menschen. Wie gesagt, wir haben eher so diese kortikalen kognitiven Fähigkeiten und dann diese emotionalen Aspekte, die unser Verhalten halt auch massiv beeinflussen. Und erstmal zu verstehen, dass es diese beiden Ebenen gibt, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, da habe ich auch ziemlich lange gebraucht und das kapieren vermutlich viele nicht, was unser Verhalten so beeinflusst. Wir denken, wir sprechen, aber im Grunde werden, glaube ich, 90% unserer täglichen Entscheidungen trotzdem von den alten hirnstammbetonten Arealen des Gehirns getrieben und das mal auseinanderzuhalten und dann vielleicht auch zu reflektieren, warum treffe ich diese Entscheidung? Ist das wirklich rational? Ist die Angst, die ich jetzt empfinde, die mich davon abhält, irgendwas zu tun, wirklich begründet? Warum habe ich vor einer Spinne Angst? Ja. Das ist eingeprogrammiert seit Steinzeit. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn mehr.
Darf ich da kurz rein? Weil das höre ich halt immer, wenn es um das Thema Angst geht, geht es immer darum, das hatten schon die Steinzeitmenschen. Und genau, wir kommen dann immer auf die Amygdala. Das ist ja dieser Fight-Flight-Reflex quasi. Warum hängen wir da immer noch drin? Also warum hat sich die nicht so entwickelt, dass wir irgendwie mittlerweile irgendwie besser darauf reagieren können?
Ich meine, wir können jetzt unsere Biologie nicht verändern. Ja, ich glaube, wir sind in einem Tausende, ja Millionen lange dauernden Evolutionsprozess und jetzt kommen wir tatsächlich ziemlich in die Biologie rein. Wir haben, glaube ich, momentan nicht mehr so den Evolutionsdruck, wie der Darwin das gesagt hätte, der tatsächlich unser Verhalten so massiv verändern würde. Weil wir eigentlich ganz gut angepasst an die Welt sind und uns reproduzieren und nicht mehr das als Selektionskriterium letztendlich im Vordergrund steht, würde ich mal so intuitiv jetzt annehmen. Mhm. Aber wenn, dann sind diese Veränderungen halt einfach alte, also lange dauernde Veränderungen und ob die irgendwann mal kommen in den nächsten Jahrmillionen, das weiß ich nicht, aber wir müssen halt einfach jetzt mal unsere Biologie so akzeptieren, wie sie jetzt ist. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir denen hilflos ausgeliefert sind, in keinster Weise. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich mal zu verstehen, dass es diese unterschiedlichen Faktoren gibt, dass wir unsere Welt rational analysieren können. Das war ja letztendlich das Credo auch von der Aufklärung, ja, die gesagt hat, der alte Kant, wage zu denken, wage dich deines Verstandes zu bedienen und vor allem auch mal zu reflektieren, was macht eigentlich das alte Hirn mit mir? Ja. Also vor allem, ich meine, ich muss das auch ständig mit mir überlegen, weil meine Handlungen sind schon auch in vielen Aspekten einfach emotional motiviert. Vermeidungsverhalten insbesondere oder auch Affinitäten. Affinitäten sind ja auch nicht unbedingt immer, also die einem so das Gehirn generiert, sind ja auch nicht immer sinnvoll, ja, wenn man sich zu irgendwas hingezogen fühlt. Probleme haben viele Parkinson-Patienten auch, Impulskontrollstörungen, dass man bestimmte Impulse hat, zu kaufen, Glücksspiel zu machen, Geld auszugeben und so weiter. Und das muss kontrolliert werden. Und Parkinson-Patienten unter bestimmten Therapien haben dann manchmal auch ein Problem, diese Impulse zu kontrollieren. Also diese Aspekte sind einfach gegeben. Jetzt mal, warum sie noch da sind, wissen wir nicht. Wir hätten sie. Ich meine, sie machen uns auch, sie helfen uns aber auch, ganz vernünftige Entscheidungen zu treffen, weil die ganze Komplexität der Lebensrealität, alles nur rational zu erklären und nur rationale Entscheidungen zu treffen, glaube ich, macht auch keinen Sinn. Menschliche Sympathien, menschliche Affinitäten, solche Entscheidungen, die sind ganz essentiell halt eben auch von diesen alten hirnstammbetonten Aspekten mit beeinflusst. Insofern, sie sind da, wir können sie nicht wegdiskutieren. Sie haben sicherlich großen Sinn, auch unsere Entscheidungen in vernünftige Weise zu bahnen. Aber gerade eben zu erkennen als schlaue, vernunftbegabte Wesen, ob diese Emotionen, die uns positiv oder negativ zu bestimmten Verhaltensweisen führen, auch immer sinnvoll sind. Ich glaube, einfach nur mal diese kognitive Kontrolle da oben drüber zu haben und sich dann eben den Empfindungen zu fügen oder zu sagen, nee, stopp jetzt, bitte mal kurz einen Schritt zurücktreten. Es macht keinen Sinn, dass ich jetzt vor dieser Spinne Angst habe. Mhm. Es macht keinen Sinn, dass ich jetzt nicht in die neue Stadt ziehe, bloß weil ich da noch keinen kenne, weil ich weiß, ich werde auch dort wieder Leute kennenlernen. Also einfach nochmal das Großhirn einzubauen, einzuschalten und zu reflektieren, ob das diese emotional geleiteten Entscheidungen wirklich richtig sind oder nicht. Ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, ist wichtig. Und wie man dann letztendlich die Entscheidung trifft, ob man eher nach dem Gefühl geht, was wir als Herz bezeichnen, was manchmal richtig ist, manchmal nicht richtig ist, oder ob man nach der Ratio geht, die manchmal richtig ist und manchmal falsch ist, das muss man dann entscheiden. Aber erstmal muss man diese beiden Komponenten wissen, dass die unser Verhalten leiten.
Mhm. Super spannend. Eine neue Gewohnheit zu etablieren dauert 21 Tage. Das hat sich sehr lange gehalten. Ich habe schon mehrfach gelesen, dass das auch nicht stimmt. Man ist jetzt, je nachdem, was es halt ist, was es für eine Routine oder Gewohnheit ist, so zwischen 60 und 80 Tagen. Also einmal da, was ist so dein Erfahrungswert? Wahrscheinlich halt auch, wovon reden wir jetzt? Also reden wir davon, dass wir irgendwie, habe noch nie Sport gemacht und ich will jetzt irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Ich denke mal, der Sprung zu so einer neuen Gewohnheit ist größer, als wenn ich jetzt sage, ich möchte anstatt eine weiße Semmel, möchte ich irgendwie Vollkornbrot essen. Aber grundsätzlich, was ist so, gibt es da Erfahrungswerte, die du sagen kannst, die man halt auch rein physiologisch oder neurologisch irgendwie untermauern kann? Und was auch da, was passiert halt da? Stichwort Neuroplastizität.
Also Gewohnheiten zu ändern ist extrem schwierig. 21 Tage finde ich persönlich sehr optimistisch. Ja. Liegt aber ein bisschen dran, um welche Gewohnheiten es geht. Genau. Na, Gewohnheiten, die einfach nicht wehtun, das kann man relativ schnell umstellen. Wenn wir versuchen, Patienten zu motivieren, ein bisschen Gewicht abzunehmen, Rauchen zu verhindern, ein bisschen mehr Sport zu machen, dann sind das Gewohnheiten, wo wir einfach sehen, die sind so fest verankert, das ist extrem schwierig. Ja. Also 21 Tagen wäre super, wenn das überall klappen würde. Ja. Ich glaube, man muss gucken, wo über welche Gewohnheiten wir sprechen. Mhm.
Und wenn wir jetzt, egal ob es dann irgendwie länger dauert, also was passiert da tatsächlich? Warum klappt das irgendwann? Also was ist da wirklich im Gehirn passiert? Wir haben neue Strukturen haben sich da gebildet. Oder wie funktioniert's?
Genau, ich glaube, wir müssen halt bei diesem Verändern von Gewohnheiten unsere üblichen Handlungs- und Denkroutinen überwinden. Und das ist teilweise extrem schwierig. Das ist so Cognitive Reshaping mit alte Gedenkinhalte, die teilweise einfach aus Konvention kommen, weil wir es immer schon so gedacht haben, neu zu reflektieren. Und ich meine, das, was immer so eingeprägt ist im Hirn, was man immer schon so gedacht hat, das zu überwinden, das gehört zu den härtesten Aufgaben, die wir als Menschen tun. Also unser Denken, unser Empfinden zu ändern, das weiß man einfach empirisch, das gehört zu den schwierigsten Aufgaben, die Menschen überhaupt zu erfüllen hat. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das gibt es viele philosophische Abhandlungen dazu und ist auch so ein bisschen altersabhängig. Also wenn ich gerade unseren kleinen 2,5-Jährigen angucke, der passt sich super an alles. Ja, Umzug, alles ganz, ganz toll. Dann gibt es wieder mal so eine Phase der Stabilität. Und dann in der Pubertät gibt es ja auch nochmal so eine Phase, wo die Biologie uns einprogrammiert hat, dass die heranwachsenden Kids letztendlich die Konventionen der Gesellschaft systematisch erproben und in jeder Generation neu checken, ob das alles noch zeitgemäß ist. Das ist nervig für die Alten. Das macht aber biologisch Sinn, weil dann einfach nochmal alles auf den Prüfstand kommt. Das heißt, Konventionen zu ändern oder unsere Gewohnheiten zu ändern, das hängt auch so ein bisschen davon ab, in welcher Lebensphase wir uns befinden. Wenn man dann ein bisschen älter ist und sich ganz gut eingenistet hat in seiner Komfortzone, dann glaube ich, wird es ziemlich schwierig, seine üblichen Gewohnheiten zu verändern. Ja.
Sehr gut. Ich würde jetzt tatsächlich gerne so ein bisschen die Brücke schlagen zu dem Thema Parkinson. Und es hat im Grunde ja zwei Gründe. Einmal einen sehr persönlichen, weshalb ich dich vor mehreren Monaten kontaktiert habe. Es liegt daran, dass mein Vater betroffen ist von einer atypischen Form der Parkinson. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und mir war es halt wichtig, und du hast dem zugestimmt, dass wir eben diese Folge aufnehmen, eben genau zu dem Welt-Parkinson-Tag oder zur Woche. Ich glaube, das passt thematisch eben ganz gut, weil wir verschiedene Themenblöcke zusammen besprechen konnten. Das Thema Parkinson, ich bin auf dich gekommen, ich habe ein paar Umwege genommen, aber ich bin über verschiedene Ärztinnen und Ärzte quasi dann auf dich gekommen. Jeder hat mich eigentlich an dich verwiesen. Du warst sehr offen von Anfang an, weil mein Vater an PSP erkrankt ist. PSP ist die Abkürzung für, hilf mir, progressive supranukleare
Blickparese.
Blickparese, genau. Da kannst du ja gleich vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu dem Krankheitsbild sagen. Und ja, ich natürlich eigentlich mit dem Ansinnen auf dich zugekommen bin, okay, wie funktioniert das, beziehungsweise was kann man vor allen Dingen in diesem Bereich machen? Weil das ist eine Krankheit, die an der nicht viele erkranken. Also es ist letztendlich, ich weiß gar nicht, wie sagt man das, ist eine Nischenkrankheit. Auf jeden Fall ist es eine Form der Parkinson. Parkinson, glaube ich, kennen viele und verbinden das natürlich sofort mit dem Tremor. Und ich glaube, da kennt man halt auch ein paar berühmte Beispiele wie Michael J. Fox oder Frank Elstner. PSP betrifft nicht so viele Menschen. Vielleicht fangen wir da ganz kurz an, dass du vielleicht ganz kurz, ohne dass wir jetzt zu tief in die Materie einsteigen oder in das eigentliche Krankheitsbild, aber was das quasi ist.
Genau. Die PSP ist eine Erkrankung, die ähnlich wie der Parkinson halt zu einer Muskelsteifheit führt und zu einer Bewegungsverlangsamung. Anders als der klassische Parkinson sprechen leider die Medikamente, die beim Parkinson sehr gut helfen, bei der PSP nicht an, weil die Störung der Nervenzellen viel breiter im Gehirn ausgedehnt ist. Also wir behandeln den Morbus Parkinson, wo diese dopaminproduzierenden Zellen kaputt gehen, über die wir vorher schon gesprochen haben, die auch für die Motivation wichtig sind. Mhm. Die behandeln wir mit dopaminartigen Medikamenten und können das ziemlich gut tun und können den Patienten über viele Jahre sehr gut helfen. Bei PSP ist die Schädigung eben viel weitreichender im Gehirn. Da gehen auch sozusagen die Andockungsstellen fürs Dopamin kaputt und deswegen hilft diese Medikation nicht wirklich. Das führt dazu, dass die Patienten halt relativ viel rascher eben auch ihre Alltagstauglichkeit verlieren, also ihre Unabhängigkeit, ihre Gehfähigkeit, teilweise dann auch ihre Sprechfähigkeit, weil eben auch die Hirnstammfunktionen, den Mund und die Zunge und den Schluckapparat anzusteuern, gestört sind. Und deswegen verschlucken sich die Patienten auch relativ häufig. Und das ist dann häufig auch der Grund, warum die Patienten dann versterben an einem Verschlucken, Lungenentzündung wegen Verschlucken. Zusätzlich verlieren sie so die Haltungskontrolle. Das heißt, die stürzen relativ früh im Krankheitsverlauf und dann die Kontrolle über die Augen. Das heißt, die können nicht mehr recht links, oben, unten gucken, sondern gucken im Wesentlichen geradeaus. Also es ist eine Erkrankung, die wir als seltene Erkrankung bezeichnen. 5 pro 100.000 ungefähr sind betroffen. Das kommt in Deutschland so auf 5.000 bis 10.000 Patienten in der Summe. Und es ist ein Feld, was momentan sehr in der Beforschung ist, weil wir natürlich diesen, was wir als Unmet Need bezeichnen, also diese noch nicht gelöste medizinische Problematik für die Patienten eben erkennen. Und so kommt es tatsächlich momentan schon, obwohl die Krankheit relativ selten ist, zu viel Aktivitäten, um hier die Diagnose zu verbessern, objektiv zu machen und auch neue Therapien zu entwickeln. Ich war gerade Anfang der Woche in Washington bei so einem Meeting, wo wirklich die Weltspitze zusammengekommen ist, Pharmaindustrie und die besten Forscher auf dem Gebiet. Ist spannend. Also es passiert extrem viel. Wir sind natürlich noch nicht an dem Punkt, wo wir den Patienten eine Heilung anbieten können, aber ich habe so ein bisschen den leisen Optimismus, dass wir in absehbarer Zeit tatsächlich große Schritte nach vorne kommen können. Wir verstehen besser, wo die Krankheit herkommt. Das ist so ein Eiweiß, was das Gehirn selber herstellt. Ich habe vorher erzählt von diesen Nervenzellen, die miteinander in Kontakt stehen. Ja. Und diese Axone, also diese Faserverbindungen, mit denen sie sich da eben kontaktieren, die brauchen Stützeiweiße und Funktionseiweiße. Und eines von denen nennt man Tau, der griechische Buchstabe T. Und das verklumpt bei den Patienten. Führt dann dazu, dass die normale Funktion der Nervenzellen nicht mehr aufrechterhalten wird, dass diese Verklumpfung die Nervenzellen schädigt. Und man kann mittlerweile dieses Tau ganz gut nachweisen in einem PET, also in der Bildgebung des Gehirns. Das uns hilft, die Patienten wirklich auch relativ gut objektiv zu diagnostizieren. Was wir gerne hätten noch, dass wir irgendein Blutbiomarker, ja, wo wir einfach einen Bluttest machen, wie bei Prostatakrebs oder Diabetes, wo wir halt gucken können, als Screening auf der Bevölkerungsebene einfach, billig, möglichst wenig invasiv, also einfach ein Blutröhrchen, ob die Patienten das haben. Und was uns komplett fehlt, das sind eben Therapeutika, wo wir die Krankheit heilen, stoppen, bremsen können. Aber ich bin ganz optimistisch, da tut sich wahnsinnig viel in der Forschung, dass wir vielleicht in ein paar wenigen Jahren da deutliche Schritte vorangekommen sind.
Ist es so einfach, dass das Geld fehlt? Das heißt, wenn man mehr Geld hätte, hätte man mehr forschen können. Wenn man mehr forschen hätte können, dann wären wir schon weiter?
Ja, Geld ist immer zu wenig, das stimmt. Aber es war auch so ein bisschen ein Problem der Aufmerksamkeit für seltene Erkrankungen. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren ziemlich geändert. Selten ist halt, also häufige Krankheiten, da gibt's viel Geld, da gibt's viele Interessensgruppen auch, die gucken und die den Politikern sagen, gib mal das Geld für diese Erkrankung, Diabetes, Alzheimer. Aber die politischen Weichenstellungen in den letzten Jahren waren dergestalt, dass man halt eben auch die Forschung für seltene Erkrankungen ein bisschen optimiert hat, indem zum Beispiel forschende Arzneimittelunternehmen bessere Möglichkeiten haben, auch für diese seltenen Erkrankungen Medikamente zuzulassen. Einfachere Zulassungsprozeduren, geringere Hürden und dann hinterher auch bessere Möglichkeiten, mehr Euros damit zu verdienen, weil, Entschuldigung, es ist einfach so, man muss damit wenn man Geld investiert, muss man da hinterher dann eben auch wieder Geld einnehmen können, sonst funktioniert das ganze System nicht. Also da haben sich tatsächlich die Forschungsmöglichkeiten verändert. Und als ich angefangen habe, mich so ein bisschen für diese Erkrankung zu interessieren, damals vor 15 Jahren ungefähr, als ich den ersten Patienten mal gesehen habe, da war das wirklich ein Nischenthema. Da gab es auf der Welt vielleicht 10, 15 Leute und jetzt auf dem Meeting in Washington, da waren ungefähr 1000 Leute. Der große Knackpunkt ist tatsächlich auch, dass dieses Protein Tau auch bei Alzheimer eine riesengroße Rolle spielt. Mhm. Bei Alzheimer gibt es zwei Proteine. Das eine ist das Amyloid Beta und dann das Tau-Protein. Und das ist einer der weiteren Gründe, warum die Forschung sich mittlerweile sehr für dieses Tau-Protein interessiert, weil auch die Firmen und die akademischen Forscher erkennen, wenn man irgendeine Heilung für diese Tau-Protein-assoziierten Erkrankungen entwickelt, dann kann das am Ende vielleicht auch den großen Alzheimer, der häufigen Erkrankung, zugutekommen. Und dementsprechend ist da momentan gigantischer Druck drauf. Ja. Also es passiert unglaublich viel und ich bin so ein bisschen optimistisch, dass wir da vorankommen.
Es klingt sehr gut. Ich bin ja deine Vita sehr intensiv durchgegangen und du sitzt in verschiedensten Beiräten, in Projektgruppen. Wie muss man sich denn eigentlich deinen Alltag so vorstellen? Also wie viel Zeit nimmt was quasi in Anspruch? Du hast gerade gesagt, dass extrem Druck drauf ist. Da passiert auch international viel. Wie läuft das quasi so ab?
Also mein Alltag hier in der Klinik ist ungefähr ein Drittel für die Patienten hier vor Ort. Wir haben eine große Klinik, wo wir eben nicht nur Parkinson behandeln, sondern wirklich auch alles, die ganze Breite von Epilepsie, Schlaganfall, Intensivmedizin, Infektiologie, MS-Patienten. Also es gibt ja wirklich periphere Nervenprobleme, Bandscheiben und so weiter. Also die Breite der Neurologie ist ja extrem. Ja. Da haben wir wirklich ziemlich gute Teams und da die Supervision zu machen und dann mich um meine eigenen persönlichen Patienten zu kümmern, das konsumiert so ungefähr ein Drittel meines Tages. Dann die Steuerung der Klinik, das bedingt auch ungefähr ein Drittel des Tages, würde ich mal sagen, im Schnitt, im Sinne von Personalakquisition und so weiter, Budgetverhandlungen, diese ganzen Aspekte, also das braucht einen Tag und ein Drittel des Tages ungefähr. Und dann habe ich Lehre, Studenten und Assistenzärzte und dann eben die Forschung. Das ist auch so ein Drittel in der Summe ungefähr. Und in der Forschung früher, da haben wir so ein bisschen in unserer Nische gekocht und mittlerweile ist eigentlich schon relativ klar, dass eben die teamfähige Zusammenarbeit, also die Zusammenfügung von unterschiedlichen Kompetenzen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Expertisegebieten halt eben einfach das Feld wesentlich besser voranbringt. Eigentlich sind die wirklich relevanten Fortschritte nur dort zu finden, wo wir zusammenarbeiten, global, fachgruppenübergreifend, interessensgebietübergreifend. Und Beirät, das sind im Wesentlichen Teams, die aus verschiedenen Expertengruppen bestehen. Also wenn es darum geht, neue klinische Prüfungen für Wirksamkeit und Sicherheit für ein neues Medikament zum Beispiel ins Leben zu rufen, dann ist das ein riesengroßes finanzielles Investment. Dann muss die klinische Studie auch adäquat geplant sein, damit man am Ende auch eine klare Aussage kriegt, hilft das Medikament oder hilft es nichts. Wird das zugelassen, wird von den Kassen bezahlt oder ist es für die Tonne? Wird leider häufig auch passiert, ja. Aber wir haben ja vorher schon gesehen, scheitern muss das System einplanen. Ohne Scheitern kommen wir nicht weiter. Also das ist kein Fehler aus meiner Sicht, sondern das ist ein Learning. Insofern gehört das einfach dazu. Aber die Experimente oder die Studien müssen halt einfach so vernünftig geplant werden, dass wir am Ende eine ganz klare Aussage kriegen. Ja. Also das Schlimmste ist, wenn man am Ende nicht weiß, ob es jetzt hilft oder ob es nicht hilft. Und wenn es nicht hilft, dann wissen wir es. Und dann wissen wir, dass dieser Ansatz eben nicht weiterführt. Und dann gehen wir in eine andere Richtung. Dann ist das auch eine extrem wichtige Information auf dem Weg zum richtigen Ziel. Und um eben solche Studien adäquat zu planen, braucht es unterschiedliche Expertise. Und das ist schon extrem spannend zu sehen, was für verschiedene Berufsgruppen da zusammenarbeiten müssen. Einmal die Grundlagenforscher, die eben neue therapeutische, diagnostische Ansätze entwickeln. Dann gibt es die Biomarker-Personen, die gucken halt, wie man das bei Menschen messbar machen kann, ja, was man in experimentellen Systemen, in Zellen oder so sieht. Dann gibt es die Pharmakologen, die das Ganze eben versuchen umzuführen in eine Behandlung, die bei Menschen sicher und verträglich ist. Dann gibt es die Kliniker, die müssen überlegen, wie kann man die Patienten auswählen, wie können wir messen, messbar machen, ob ein entsprechender Ansatz hilft oder nicht hilft. Und dann gibt es noch regulatorische Personen, die wissen genau, wie die Zulassungsbehörden ticken, also welche Daten wollen die sehen, um dann zu entscheiden, ob ein Medikament zugelassen wird für die Patienten oder nicht. Und eben, wie gesagt, ohne am Ende dann wieder Geld zu verdienen, funktioniert halt eben eine Neuentwicklung auch nicht. Deswegen sitzen meistens auch noch die Market Access People dran, die sagen, okay, dieser Markt, mit dem kann man PSP wenig, mit Alzheimer viel Geld verdienen, da lohnt sich dann so ein Investment zu tätigen oder nicht zu tätigen. Und diese ganzen verschiedenen Expertisegruppen müssen letztendlich zusammenkommen und das macht extrem viel Spaß, weil das ist, wir sind es immer so gewohnt, dass wir halt eben in einer Berufsgruppe untereinander sind. Ja. Beim Fußball gibt es vielleicht einen Torwart, der ein bisschen anders ist als der Stürmer, aber im Grunde sind es Fußballspieler und das sind komplett komplementäre und unterschiedliche Expertiseebenen. Und diese Zusammenarbeit ist im Idealfall dann von extrem großem gegenseitigen Respekt geprägt, weil man halt weiß, man trägt nur ein Puzzlesteinchen dazu bei zum Gesamterfolg des Teams. Und das Team, wie beim Fußballspielen, gewinnt nicht, weil einer ein Tor schießt, sondern gewinnt, weil die Mannschaft vernünftig ist. Und das ist eine ziemlich spannende, herausfordernde Tätigkeit, aber macht extrem viel Spaß auch und ist wirklich was, was auch so für die menschliche Perspektive extrem gut ist, weil dieses respektvolle Miteinander, wertschätzen, was man selber beitragen kann, was andere beitragen können, das ist schon was, was auch wirklich eine super Erfahrung ist, um zu kapieren, wie man am besten als Team vorankommen kann, um Lösungen zu entwickeln.
Also ich stelle mir da auch vor, dass, also wenn man in der Mannschaft spielt, klar, dann ist auch für alle das Ziel gleich, man will gewinnen, aber ich stelle mir das gerade vor, dass an so einem Projekt zu arbeiten, da vereint man ja wirklich alle einzelnen Teammitglieder unter wirklich dem einen Ziel, die Lösung zu finden. Nehme ich mal ganz kurz mit. Also, wie stark steht hier auch die Bürokratie da irgendwie im Wege? Ist das, also sind wir da in Deutschland oder vielleicht dann auch international? Ist das sehr bürokratisch, bis man so einen Prozess durchgesetzt hat? Und kann man sagen, von Tag 1, wir forschen an einem Medikament, um quasi das Tauprotein, weiß ich nicht, nachzubilden oder die Verklumpung zu stoppen, bis hin zur möglichen Marktreife? Wie lange würde sowas dauern?
Ich gebe ein konkretes Beispiel. Ja. Wir sprechen über Jahrzehnte hier tatsächlich. Also Alzheimer ist gerade das erste Medikament zugelassen worden in den USA, in Europa noch nicht, ist gerade in der Zulassung, welches die das Krankheitsfortschreiten verzögern soll. Ja, symptomverbessernde Medikamente gibt es schon länger, aber eins, was wirklich auch das Schlechterwerden über die Zeit verändert, reduziert, das ist gerade eben zugelassen worden in den USA. Und das ist schon echt ein Riesenschritt nach vorne. Wir hoffen, dass das bei uns auch bald kommt. Wenn man, das ist ein Antikörper, ja, also ein Eiweiß, welches das Protein, haben wir vorher schon gesagt, Amyloid Beta bindet und deswegen aus dem Gehirn rausholt und diesen Schmodder, der sich da ablagert, also diese Verklumpungen rausholt und auf diese Weise halt wieder die Funktionsfähigkeit herstellt und das Absterben der Nervenzellen bremst. Das ist ganz gut nachgewiesen worden. Seit Beginn der Entwicklung bis jetzt hat es ungefähr 20 Jahre gedauert. Mhm. Und das ist nicht ein Medikament, sondern das war halt erstmal Identifikation von dem Eiweiß, dann Identifikation von bildgebenden Möglichkeiten, um dieses Eiweiß im Gehirn nachzuweisen, beziehungsweise dann auch nachzuweisen, dass die Medikamente das wieder rausholen. Also Target Engagement nennen wir das in der Medizin. Das heißt tatsächlich eben, dass das Medikament das tut, was tun soll, nämlich dass es auch wirklich in einer ausreichenden Dosierung gegeben ist, dass das Zeugs aus dem Gehirn wieder verschwindet. Und dann waren die ersten Medikamente, haben gescheitert. Das heißt, die haben nicht zu einem klinischen Vorteil für die Patienten geführt. Vermutlich, wie wir heute wissen, einfach deswegen, weil sie zu wenig effizient waren, also zu wenig von dem Eiweiß rausgeholt haben. Und jetzt die letzten Medikamente, die haben einfach wirklich richtig viel rausgeholt. Und dann sieht man auch, dass das Fortschreiten der Erkrankung ungefähr 30% langsamer verläuft. Da gibt es natürlich wieder Unkenrufe, die sagen, es sind ja nur 30%. Was soll das? Aber immerhin ist es mal der erste Schritt in diese richtige Richtung. Und auf dem aufbauen kann man jetzt weiterentwickeln. Das hat 20 Jahre gedauert ungefähr. Und das ist eine Erfolgsstory, finde ich.
Ja, absolut. Ist es da auch, wenn man, also je eher man anfängt, desto besser? kann ich quasi jeden Patienten dann behandeln oder wie stellt sich das da, wenn man so ein Medikament verabreicht?
Ja, eigentlich macht das nur Sinn in der möglichst frühen Phase der Erkrankung, weil wir, wenn wir verzögern, ja, dann heilen wir nicht. Wir stoppen nicht, sondern wir verzögern. Und wenn man sich vorstellt, dass die Patienten mit der Zeit immer schlechter werden, je früher wir anfangen, desto länger hält man sie in einem klinischen Zustand, wo sie halt noch funktionsfähig sind. Im Sinne, funktionsfähig klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber das ist der offizielle Terminus. Also Funktion heißt einkaufen gehen, soziale Interaktionen pflegen, Hobbys nachgehen, sich selbst anziehen und so weiter, sich nicht zu verlaufen, den Weg vom Supermarkt nach Hause zu finden. Das sind so typische Funktionen. Das meinen wir als funktionsfähig. Das ist ein offizieller Terminus. Natürlich wollen wir möglichst früh die Patienten behandeln, um sie möglichst lange eben in einer guten klinischen Situation zu halten, ihre Lebensqualität hochzuhalten. Und da ist eben dann die zweite spannende Entwicklung, die wir gerade erleben. Früher mussten wir halt gucken, bis die Patienten mit ihren Symptomen zu uns kamen, bis sie den Weg vom Supermarkt nicht mehr nach Hause gefunden haben, bis sie ihre Frau nicht mehr erkannt hatten. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, das wird schon Alzheimer sein. Mittlerweile haben wir diese sogenannten Biomarker und die ermöglichen uns jetzt mittlerweile auch im Blut tatsächlich diese Eiweiße Tau und Amyloid Beta nachzuweisen. Das heißt, wir können die Patienten tatsächlich jetzt schon erkennen, dass bei denen der Alzheimer im Gehirn vorhanden ist, bevor sie Symptome kriegen. Und das ist ein Riesenschritt nach vorne. Das heißt, wir können einmal die Krankheit ausbremsen und wir können sie mit leicht zugänglichen, recht kostengünstigen Möglichkeiten schon bei gesunden Personen erkennen, ob der Alzheimer schon da ist oder nicht da ist. Also Riesenschritte nach vorne. Da hängt der Parkinson natürlich noch hinterher, aber es zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und die PSP hängt natürlich noch ein bisschen stärker hinterher. Aber das ist so die Vision, wo wir hinarbeiten wollen. Die Patienten, wie in der Onkologie, ja, Krebsfrüherkennung. Ab 50 kriegt jeder eine Darmspiegelung alle paar Jahre oder Prostata-Bluttest. Und dann kann man, bevor die Patienten tatsächlich Einschränkungen kriegen, möglichst noch bevor die Patienten Metastasen haben, den Krebs erkennen, wegmachen. Und das ist so die Vision, die wir auch für diese neurodegenerativen Erkrankungen haben. Einfach zugängliche, billige Biomarker zum Screenen auf Populationsebene. Alle über 50 kriegen jährlich einen Parkinson-Test. Und wenn der positiv ist und die Patienten noch nicht zittern und noch nicht langsam sind und noch nicht das Gedächtnis verloren haben, dann fangen wir an zu behandeln. Und dann können wir idealerweise die Krankheit behandeln, idealerweise heilen, bevor die Patienten Symptome kriegen. Das klingt jetzt ein bisschen wie Zukunftsmusik, aber ich meine, das ist das Ziel und ich glaube, wir sind da tatsächlich auf einem ganz realistischen Weg.
Mhm. Mal ein kurzer Schwenk, also arbeitet ihr mit KI auch? Also hilft euch KI eigentlich?
KI wird auch genutzt, ja, das ist momentan so in aller Munde. Das nutzen wir prinzipiell schon seit längerem, um große Daten zu verstehen im Wesentlichen. Bildgebungsdaten, Biomarkerdaten. Also früher hat man halt immer so einen Kandidaten angeguckt, also im Blut hat man eine Hypothese gemacht und hat gesagt, jetzt gucken wir mal, ob das Protein XY hilft. Mittlerweile machen wir eher so möglichst große, sogenannte Omics-Ansätze, also nicht ein Protein, sondern alle Proteine, nicht ein Gen, sondern alle Gene. Und um solche großen Datenmengen dann zu verstehen, da kommt ein menschliches Gehirn mal ziemlich schnell an die Limitationen. Da brauchen wir dann schon solche großen Datenansätze.
Aber es gibt nicht, also ich meine, ich hätte es x-fach gelesen, ich will jetzt auch nicht, ich will mich auf keine Krankheit festlegen, aber dass KI beispielsweise auch bei der Diagnose helfen kann, wenn man, weiß ich nicht, irgendwas einspricht und man kann dann schon erkennen, dass der Patient an, weiß ich nicht, Demenz, Parkinson, ich glaube zu Corona-Zeiten hatten wir das sogar, dass das erkannt werden kann.
Ja, genau. Da entwickeln sich sehr, sehr viele. Also neben den Biomarkern, die ich gerade eben gesagt habe, also bildgebende Biomarker, Blutmarker, gibt es die sogenannten sensorbasierten Methoden, wo wir halt eben nicht mehr durch klinische Untersuchungen, sondern wo wir halt mit irgendwas, was die Patienten am Körper tragen oder die Gesunden am Körper tragen, zum Beispiel irgendwie eine Watch, die irgendwelche Bewegungen am Arm aufnehmen und irgendwann klingelt dann die Uhr und sagt, du, dein rechter Arm schwingt ein bisschen weniger mit, geh mal zum Neurologen. Das sind so Ansätze, mit denen ziemlich viel gearbeitet wird. Die Sprache auch, bei Parkinson-Patienten wird die Sprache ein bisschen monotoner und leiser. Das kann auch die Uhr natürlich festnehmen. Die Augenbewegungen, wenn wir da reingucken, ist vorne eine kleine Kamera, ob die Augenbewegungen flüssig, schnell sind und so weiter. Also wir generieren ständig Tausende von Daten, ob wir morgens früh aufwachen als Zeichen einer Depression. Also es gibt sowohl in den geistigen Erkrankungen, seelischen Erkrankungen, als auch bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen extrem viel Ansätze, halt eben über so unsere ganzen Daten, die wir den ganzen Tag generieren, auch die Krankheiten früh zu erkennen. Alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, in bestimmten Bereichen. In der Kardiologie ist das schon weiter. Herzrhythmusstörungen kann man da ganz gut erkennen. Aber das ist ein dynamisches Feld. Da bin ich auch ganz hoffnungsfroh, dass wir da im Sinne von Früherkennung in einigen wenigen Jahren schon vieles auf dem Markt haben werden, was wir jetzt uns noch nicht vorstellen können.
Das wollte ich gerade fragen. Für mich klang es eben so, als wäre, wenn man jetzt so eine Rangfolge hätte, wir haben jetzt nur einige Krankheitsbilder genannt, dass im Bereich Demenz natürlich eine ganze Menge gemacht wurde. Du hast gesagt, da würdest du dir wünschen, dass das in den nächsten Jahren für den Bereich Parkinson und dann natürlich halt auch PSP. Und PSP, muss man ja auch nochmal sagen, ist eine Form der atypischen Erkrankungen. Es gibt ja noch verschiedene andere. Gibt es einen realistischen Ausblick?
Einen realistischen Ausblick auf erfolgreiche Therapieansätze.
Erfolgreiche Therapieansätze im Bereich Parkinson erstmal grundsätzlich und dann natürlich ja PSP unter anderem.
Also Jahreszahlen nenne ich nicht, aber ich meine, ich sehe schon mit großer Freude, dass wir ziemlich viel in den letzten Jahren, Jahrzehnten über die Ursachen der Parkinson-Erkrankung gelernt haben. Also gerade Gene spielen eine große Rolle beispielsweise. Mhm. Die haben uns auch so ein bisschen gezeigt, was die Mechanismen sind, die zum Absterben von den Nervenzellen führen und dann eben auch eröffnet, wo man einhaken könnte therapeutisch und wo man letztendlich auch diagnostisch einhaken kann. Immerhin haben wir mittlerweile ganz gute objektive Tests, mit denen man den Parkinson wirklich auch schwarz auf weiß nachweisen kann. Also nicht nur Fingertapping und Tremor und so weiter, also Zittern, sondern wo man auch wirklich objektiv nachweisen kann, dass Patienten Parkinson haben. Nervenwasser, dieses Protein Alpha-Synuclein ist das, was den Parkinson auslöst. Wir hatten Amyloid Beta und Tau bei Alzheimer, Tau bei PSP. Und Alpha-Synuclein, das ist ein synapsenbezogenes Protein beim Parkinson. Das können wir mittlerweile ganz gut im Nervenwasser nachweisen. Ja, wir hoffen alle noch auf einen Bluttest, das ist noch so an der Schwelle, aber das wird sicherlich auch früher oder später mal kommen. Und therapeutisch gibt es leider noch nichts, was wir bei Parkinson-Patienten als krankheitsmodifizierende Therapie anbieten könnten, die eben den Verlauf verlangsamen. Aber beim Parkinson hat es den großen Vorteil, dass wir halt symptomatische Therapie schon extrem gut mittlerweile anbieten können. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, um die Symptome der Patienten, sowohl die klassischen motorischen Symptome, das Zittern, aber auch die damit einhergehenden nicht motorischen Symptome wie die Stimmungsverschlechterung, Verdauung, Blutdruckprobleme und so weiter. Da können wir den Patienten mittlerweile ganz gut helfen. Und dementsprechend sind sie ein bisschen besser dran, glaube ich, als ein Alzheimer-Patient, wo wir für die Kognition vielleicht weniger machen können. Auf der anderen Seite haben wir noch nicht diese krankheitsmodifizierenden Therapien, aber es passiert ziemlich viel. Also es gibt sehr, sehr viele klinische Studien, die laufen und die sind alle sehr vernünftig. Die Medikamente, diese neuen, sind gut ausgewählt, glaube ich. Die Ansätze sind gut, ohne Versprechen abgeben zu wollen. Aber ich denke, wir sind da auf einem ziemlich vielversprechenden Path.
Und ab wann sollte man vielleicht genauer oder unter welchen Umständen sollte man vielleicht genauer hineinspüren in sich und was sind vielleicht erste Anzeichen, dass man vielleicht sich neurologisch mal checken lässt, sei es jetzt in Bezug auf Demenz, Parkinson, PSP?
Ja, bei Demenz sprechen wir von dem subjektiven kognitiven Einschränkungen. Also wenn Patienten das Gefühl haben, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind geistig wie früher. Das passiert natürlich im normalen Altern auch, aber wenn man sich so mit seiner altersgematchten Vergleichsgruppe, also den Kumpels aus dem Sportverein vergleicht und das Gefühl hat, dass man weniger kann als die anderen in der gleichen Altersgruppe, dann sollte man sich mal abchecken lassen. Wie gesagt, es gibt mittlerweile dann bald bei uns hoffentlich auch Möglichkeiten zu helfen, Symptome zu lindern sowieso, aber vor allem eben auch die Krankheit zu bremsen. Also spätestens, wenn man selber das Gefühl hat, es wird schlechter mit Gedächtnisfunktion, mit Orientierungsfunktion, dann sollte man sich mal checken lassen. Beim Parkinson sind die Probleme einmal nicht motorisch, also Riechstörung haben viele. Ja, nicht jeder, der eine Riechstörung hat, hat einen Parkinson, aber viele Parkinson-Patienten haben eine Riechstörung. Schlafstörung haben viele, also nicht aufwachen, sondern sich im Schlaf zu bewegen, im Schlaf zu sprechen, was die Patienten früher nicht hatten. Aber wenn sie das im höheren Alter dann entwickeln, das merken sie meistens selber nicht, aber die Bettpartner merken das. Das nennen wir dann REM-Schlafverhaltensstörung. Das ist ein sehr guter Prädiktor für das spätere Entwickeln von Parkinson. Also wenn solche Sachen zusammenkommen, Konstipation, also eine Verdauungsstörung, ja, mit Verstopfungen, chronische Verstopfungen, dann wenn die Stimmung immer ein bisschen schlechter wird als früher, ohne dass man es richtig erklären kann, das sind alles so unspezifische, aber relativ typische Anzeichen. Wenn da 2, 3 zusammenkommen, dann sollte man mal zum Neurologen gehen. Und die motorischen Probleme beim Parkinson, das sind halt eben feinmotorische Sachen. Die Stimme wird ein bisschen monotoner, heiser. Der Gesichtsausdruck, der Lidschluss wird seltener. Der Arm schwingt ein bisschen weniger mit beim Gehen. Das beobachten dann die anderen. Das hat der eine Arm normal mitschwingt beim Gehen, der andere ein bisschen weniger. Die Schritte werden kleiner. Zum Wenden, irgendwo Kreisdrehen, braucht man ein bisschen mehr Schritte. Das sind so Punkte, die typisch. Beim Schreiben fällt das dann auf, dass die Schrift kleiner wird. Das sind so kleine motorische Zeichen, wo man durchaus mal zum Neurologen gehen könnte und zu fragen, ist dann Parkinson eventuell? Und bei der PSP, da sind das halt eben vor allem die Haltungsinstabilität. Also die Patienten, die verlieren so ihre Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, wenn sie ein bisschen geschubst werden oder auch spontan, dann fallen sie mal hin oder drohen hinzufallen. Die Stimme wird auch ein bisschen anders, ein bisschen krächzender manchmal. Klingt anders als die von Parkinson, aber die wird anders. Vielleicht ein bisschen Schluckstörungen auch, verschlucken sich häufiger mal. Und vor allem auch für Außenstehende zu sehen, wenn die Augen dann nicht mehr so rasch nach oben und unten gehen. Ja, sie gucken die ganze Zeit rum, wir gucken rum und explorieren unseren Raum mit unseren Augen. Da geht eine Tür auf, dann gucken wir schnell darüber. Also wenn die Augenbewegungen langsamer werden, das ist auch so ein ziemlich typisches Zeichen für die PSP.
Mhm. Ja, da erinnere ich mich tatsächlich dran, dass das, ich würde sagen, so mit Anfang 60 bei meinem Vater eingesetzt hat. Wir wissen es natürlich am Ende nicht, weil da waren viele Sachen, die übereinkamen, Ende seiner Arbeitszeit, ne? Also Einstieg in die Rente und zig Sachen, die um ihn herum passiert sind. Deshalb wussten wir nicht genau, okay, was passiert in seinem Verhalten tatsächlich? Wie verändert sich das? Sind das vielleicht auch sind das die Gründe dafür, weshalb er sich in seinem Verhalten auch gerade verändert? Aber auch dann war es relativ schnell klar, dass wir auch so motorische und gerade im Bereich der kognitiven Fähigkeiten Störungen erkannt haben. Es hat dann aufgrund von unterschiedlichen Gründen ein bisschen gedauert, bis wir wirklich eine Diagnostik hatten. Wenn wir das hierfür auch nutzen können, ist es vielleicht so ein bisschen auch dieses Ermutigen, vielleicht schnellstmöglich eine Diagnostik einzufordern, weil ich glaube, das war am Ende das Problem. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern das alles besser gemacht hat. Darum geht's halt auch gar nicht. Also wir haben natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten alles getan. Aber ich glaube, wenn wir, und das höre ich bei Ihnen ja auch raus, dass man vielleicht dann doch diesen Mut aufbringt und wirklich sagt, okay, dann wollen wir Klarheit und schauen halt, dass wir eine vernünftige Diagnose bekommen, auch wenn gegebenenfalls die Antwort eine ist, die wir alle uns nicht erwünscht haben.
Also jeder muss für sich selber entscheiden, aber die meisten Leute sind erstmal ängstlich und wollen letztendlich keine Diagnose. Mhm. Keiner freut sich, wenn man so eine Diagnose kriegt. Aber gerade bei Parkinson kann man helfen. Also da bin ich immer sehr optimistisch, den Patienten auch wirklich zu sagen, bitte, also der Parkinson ist nicht ihr Problem. Da können wir helfen. Aber alleine die Sicherheit zu wissen, was los ist, ist für viele Patienten und Angehörige halt tatsächlich eine Erleichterung. Und selbst wenn die Prognose negativ ist und die Aussicht tatsächlich auf eine Heilung nicht gegeben ist bei vielen dieser Patienten, gibt es ja doch viele Möglichkeiten, wie wir den Patientinnen und Patienten helfen können. Und es schafft bei vielen halt eben auch eine gewisse Sicherheit, Planungssicherheit, wenn man weiß, was auf die Personen zukommt. Was möchte man eventuell noch tun in der vor einem liegenden Zeit? Möchte man noch unbedingt mal eine Weltumsegelung machen etc.? Also das klingt jetzt groß, aber es gibt auch kleine Sachen, die man noch tun möchte und so weiter. Und einfach die Lebensplanung. Und ich meine, für uns als Wissenschaftler ist es natürlich auch wichtig, dass wir möglichst früh an diese Patienten eben rankommen können, weil wir mit denen gemeinsam halt nur die Gelegenheit haben, neue Medikamente, neue diagnostische Tools zu entwickeln. Das macht man nicht im Labor, ne? Das kann man letztendlich nur an den Patientinnen und mit den Patientinnen machen, für die Patientinnen machen. Da brauchen wir einfach die Kooperation. Und wir erwischen leider tatsächlich viele von diesen Patienten immer sehr spät im Krankheitsstadium. Und viele von den neuen Therapieansätzen, die wir halt erproben, scheinen offensichtlich besser zu wirken, auch je früher man die verabreicht, je früher man startet, weil der Schaden im Gehirn halt einfach geringer ist. Wenn der Schaden groß ist, dann ist es schwieriger, dort noch vernünftig einzugreifen. Insofern gibt es schon, glaube ich, viele gute Gründe. Ich weiß, keiner will eine negative Nachricht haben, deswegen scheuen Menschen sich generell zum Arzt zu gehen, kenne ich auch persönlich, das ist klar, aber es hat im Zweifelsfall hat es halt einfach schon Vorteile, die Klarheit zu haben.
Ja, das glaube ich halt auch. Für Ihre Forschung haben Sie gerade gesagt, wäre es natürlich halt auch günstig, wenn sich Menschen recht frühzeitig dazu entscheiden, quasi zum Neurologen zu gehen. Das ist eine Sache, wie quasi insgesamt geholfen werden kann, aber um auch so ein bisschen die letzte Frage einzuleiten, und auch die Brücke dazu zu schlagen, wie wir uns kennengelernt haben. Was sind Sachen, wie kann man wirklich konkret helfen, um vielleicht halt auch im Bereich der Forschung irgendwie Sachen voranzutreiben? Sind es am Ende des Tages Geldspenden oder wie kann man am besten unterstützen?
Ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir mit den Patientinnen und Patienten zusammenarbeiten können. Also wie gesagt, ich bin kein Mausforscher, sondern ich denke, die Therapien werden mit Menschen entwickelt, für Menschen entwickelt und deswegen brauchen wir deren Kooperation. Wir haben Studien, die nennen wir observational, also die Patienten einfach in ihrem normalen Krankheitsverlauf zu beobachten, um zu wissen, wie verändert sich die Krankheit, wie können wir die Krankheit messbar machen, wie können wir feststellen, ob sich die Krankheit im Verlauf verbessert hat. Also einfach nur genau hinzugucken bei den Patienten und das im Zeitverlauf, also sie immer wieder mal zu sehen, zu gucken mit einem Kernspin, wie verändert sich das Gehirn im Laufe der Zeit, wie können wir das im Blut messbar machen, was sich im Gehirn verändert. Also das ist extrem hilfreich, wenn wir hier zusammenarbeiten können. Und wir versuchen natürlich speziell hier auch am Klinikum immer ein großes Angebot zu haben an Therapiestudien, wo wir den Patientinnen und Patienten ermöglichen, eben auch teilzunehmen und dann eben neue, noch nicht zugelassene Medikamente auch mit zu erproben, immer mit einem großen Blick auf die Sicherheit und Verträglichkeit dieser Medikamente. Aber das ist letztendlich die einzige Möglichkeit, um auch nachzuweisen, dass ein Medikament, ein neuer Ansatz hilft. Insofern also diese Kooperation mit den Patientinnen und Patienten ist absolute Voraussetzung, um neue, bessere Medizin zu entwickeln. Die Angehörigen sind oft sehr hilfreich, eben um die Patienten zu motivieren, als Begleitpersonen auch zu bringen, weil das ist mitunter dann eben mit den neurologischen Einschränkungen auch eine Schwierigkeit, ein Aufwand für die Patienten, also einfach die Patienten zu unterstützen, uns zu unterstützen. Das ist eine extrem große und wirklich sehr dankenswerte Aufgabe von den Angehörigen. Und viele Angehörige gehen dann auch tatsächlich durch ihre Erfahrung den Schritt, um in Selbsthilfegruppen auch tatsächlich das, was sie selber erfahren haben, weiterzugeben, um Personen, die Hilfe suchen, die Tipps für ihren Alltag suchen, auch dann ihre persönlichen Erfahrungen weiterzugeben. Sonst muss jeder wieder, gerade mit seltenen Erkrankungen, das Rad neu erfinden und eben wieder zu überlegen, wie kann ich jetzt in dieser Situation was tun, was Gutes tun, wo kriege ich irgendeinen Antrag her, um irgendwie eine Rentenunterstützung, eine Pflegeeinstufung zu kriegen. Das machen wir natürlich in der Klinik auch. Aber der direkte Austausch zwischen den Angehörigen, was kann man im Haushalt, im Alltag letztendlich besser machen? Und sei es nur einfach jemand auch zu haben, der einen ähnlichen Weg schon begleitet hat und der ein Verständnis dafür hat, was man selber gerade miterlebt. Das ist für Angehörige teilweise schwierig. Deswegen ist diese Selbsthilfetätigkeit tatsächlich was wir extrem wertschätzen, wo wir in Deutschland nicht so viel haben, wie das in anderen Ländern tatsächlich so der Fall ist. In UK und in Amerika ist das, in Nordamerika ist das viel mehr ins Leben implementiert. Wir verlassen uns immer auf den Sozialstaat und in diesen Gesellschaften, wo es eben weniger Sozialstaat gibt, da ist die Eigeninitiative viel stärker ausgeprägt. Das führt in USA und in Amerika tatsächlich dazu, dass die Patienten einfach viel mehr Anlaufstellen haben. Und die sammeln, also alleine Parkinson UK sammelt pro Jahr 30 Millionen Pfund ein. Mhm. Die Hälfte davon geben sie aus, um Patienten zu helfen, also Krankenschwestern, die Patienten zu Hause begleiten. Ja. Und die andere Hälfte stecken sie in Forschung. Ja. Damit arbeiten sie zusammen mit den Wissenschaftlern in England, in Großbritannien und unterstützen aus Patientenperspektive notwendige Forschung. Das gibt's bei uns nicht. Ja, wir haben eine Parkinson-Stiftung, die ist gut und wichtig, aber gerade eben diese aus Patienteninitiative getriebene Selbsthilfe Die gibt es im Parkinson-Bereich, ja, aber gerade bei den atypischen Parkinson-Syndromen haben wir das leider nicht und vor allem nicht in dieser Größe und in dieser finanziellen Wucht auch, wie das eben in anderen Ländern ist. Es ist schwierig, sich immer nur auf den Staat zu verlassen. Also das, was wir selber tun, das merkt man ja auch im Sport, ne? Also die Vereine, diese Eigeninitiative bringen extrem viel voran und das würden wir uns natürlich auch sehr wünschen und wir sehen es vor allem aus Patientenperspektive. Das ist extrem nützlich für die Patienten. Also jeder, der diesen Podcast hört und der eventuell sich begeistern könnte, würden uns sehr freuen, wenn es hier in Deutschland ein bisschen mehr Eigeninitiative geben würde.
Das glaube ich. So bin ich ja quasi angetreten, so haben wir uns kennengelernt und ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden natürlich alles noch in die Shownotes packen, was es gibt, wo man quasi unterstützen kann, sei es eben durch Eigeninitiativen, aber natürlich halt auch durch reine Geldspenden. Und ja, möchte damit schließen. Ich bedanke mich herzlich für den wirklich sehr interessanten und spannenden Talk mit dir. Vielen, vielen Dank, lieber Günther.
Vielen Dank für das Interesse. Ich bin begeistert, dass wir dieses Gespräch führen konnten und dass wir ein bisschen die Ideen rausbringen können.
Ja, vielen Dank. So, das war sie, die aktuelle Folge mit Professor Dr. Höglinger. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können. Meiner Meinung nach war extrem viel dabei, was man mitnehmen konnte, unabhängig davon, ob man eben einen Bezug zu einer dieser Krankheiten hatte. Ich fand es extrem interessant, mich mit Professor Dr. Höglinger auszutauschen. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen und du bist auch in 2 Wochen wieder dabei. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao.